Stellt euch vor, du und ich, nur wir zwei, stehen vorne im Foyer und ich räume gerade mein Fach aus und es fällt mir alles runter. Wer von euch würde sich bücken und mir helfen, das aufzusammeln? Mal die Hand hoch. Das sind schon ganz schön viele. Also ich glaube fast alle. Ich habe jetzt nicht nach oben geguckt, aber doch, die hören auch zu. Sehr gut. So, jetzt stellt euch vor, wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu viert. Da sind also neben mir noch drei andere Leute da und du bist auch dabei. Nee, du bist nicht dabei. Dich lassen wir mal weg. Du bist jetzt fein raus. So, einfach nur vier Leute dort. Und mir passiert das Gleiche. Was glaubt ihr, würde sich jemand bücken und mir helfen, das aufzuheben? Wer glaubt, dass mir jemand hilft? Hand hoch. Es sind ein paar weniger, okay? Und wenn jetzt nicht du, sondern nur ein einziger anderer mit mir da draußen wäre, und es passiert das Gleiche, würde der mir helfen? Also nicht du. Du bist toll, das weiß ich schon. Aber irgendein anderer. Wer glaubt, der würde mir helfen? Hand hoch. Okay, also auch nicht ganz so viel wie beim ersten. Das heißt, ihr seid natürlich alles Christen, das ist klar, und ihr seid gute Adventisten, ihr mögt mich, klar. Ihr würdet mir helfen, selbstverständlich. So kam das zumindest rüber jetzt. Ich danke euch für eure Handzeichen. Interessant ist, dass genau dieses Experiment auch gemacht wurde, als ein wissenschaftliches Experiment, als eine Studie. Und dabei herausgefunden wurde, dass unsere Selbsteinschätzung nicht immer mit der Realität übereinstimmt. Es ist tatsächlich so, wenn mehrere Leute dort stehen, dann habe ich eine geringere Chance, dass mir jemand hilft. Das habt ihr ja auch so deutlich gemacht. Aber wenn da nur einer ist, ist es so, dass 49% der Probanden sich selbst überschätzen. Das heißt, obwohl sich fast alle gemeldet haben, wäre es wahrscheinlich nicht so, dass alle sich bücken, sondern nur die Hälfte von euch. Weil ihr Rückenprobleme habt oder was auch immer, keine Ahnung. Wir überschätzen uns, das sagt die Studie. Und die gleichen Wissenschaftler haben vor ein paar Jahren schon mal eine Studie gemacht und festgestellt, dass es uns schwerfällt, auch unsere eigenen geistigen Fähigkeiten richtig gut einzuschätzen. Und zwar haben diejenigen, die in Tests sehr gut abgeschnitten haben, immer gedacht, dass sie gar nicht so gut wären. Und umgekehrt, die ganz schlecht abgeschnitten haben, haben immer gedacht, sie wären viel besser. Also da gibt es eine Lücke zwischen unserer Selbstwahrnehmung und dem, wie es tatsächlich aussieht. Und dann frage ich mich, eigentlich sollten wir uns am besten, eigentlich doch selbst am besten können. Und trotzdem schätzen wir uns oft falsch ein. Ich hatte da mein eigenes Aha-Erlebnis neulich. Ich habe für eine Weiterbildung einen Persönlichkeitstest ausgefüllt. Nicht mal so ein Ankreuzding aus der Gala oder so, sondern 324 Fragen. Das hat mich richtig lange Zeit gekostet, um mich da durchzuarbeiten. Und dann am Ende gibt es da so eine Kategorie bei der Auswertung, die mir sagt, ob ich mir selber was vorgeflunkert habe oder ob das so wirklich der Realität entspricht. Und da haben sie mir gesagt, du bist ein ganz schöner Flunkerer, du machst dir was vor. Also nicht ganz extrem, aber es geht in die Tendenz. Ich durfte den Test nochmal machen, habe ihn noch nicht. Mal sehen, ob da sich was geändert hat. Nun bin ich nicht der Einzige, der von sich manchmal eine falsche Wahrnehmung hat. Es gibt auch in der Bibel gute Beispiele dafür. Und eine Person möchte ich mit euch heute angucken. Das ist der Petrus. Der Petrus. Der Jünger, den Jesus mochte, der so eng mit ihm zusammenlebte, der Kerl mit dem dicken Selbstwertgefühl, der sich einiges zutraut, den wir als impulsiven Macher kennen, der mit der vorlauten Klappe der Rädelsführer. Der Petrus mit der pragmatischen Einstellung. Lass uns nicht so viel reden, wir machen einfach. In zwei Situationen in der Bibel hat sich dieser Petrus falsch eingeschätzt, und zwar ganz unterschiedlich falsch eingeschätzt. Und die erste Situation steht in Matthäus 14, Vers 22 bis 33, wer sich den Text mit angucken möchte, Matthäus 14, ab Vers 22. Ich erzähle das nur, das ist die Geschichte, als Jesus die Jünger mit dem Boot voraus über den See schickt. Und dann kommt dieser Sturm, das Boot droht zu sinken und diese erfahrenen Seemänner, die Fischer dort im Boot, haben richtig Angst, sie haben die Hosen voll. Und dann kommt Jesus zu ihnen gelaufen, über das Wasser. Und der Petrus als einziger fragt ihn, Herr, kann ich das auch? Darf ich das auch? Jesus ruft ihn zu sich und der Petrus steigt aus dem Boot, macht ein paar unsichere Schritte auf den Wellen, geht auf Jesus zu, weit genug, um die Bordwand nicht mehr zu erreichen und dann schaut er da um sich, bekommt es mit der Angst zu tun und geht unter. Hat er sich hier über- oder unterschätzt? Der Petrus, der Vorlaute. Ich denke, dass er sich unterschätzt hat. Er denkt dort auf dem Wasser, dass der Wind und die Wellen ihm was anhaben können. Aber Jesus sagt ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? An wem gezweifelt? An sich gezweifelt. Petrus hat an sich gezweifelt. Jesus hat ihm das zugetraut. Jesus hat ihm zugetraut, dass der Petrus übers Wasser läuft. Und es hat ja auch geklappt. Aber weil der Petrus nicht geglaubt hat, dass er es schaffen kann, ist er untergegangen. Er hätte auf das vertrauen können, was in ihm steckt. Und das ist die Kraft Jesus. Das ist sein Meister, der da bei ihm ist. Er hätte darauf vertrauen können, dass er nicht baden gegangen wäre. Aber er hat sich unterschätzt. Und so sagt er Jesus, dem Petrus und auch uns, glaubt an meine Kraft in euch und ihr könnt Wunder tun. Matthäus 21, Vers 21, da könnt ihr das nachlesen. Glaubt an meine Kraft in euch und ihr könnt Wunder tun. Ich möchte das erstmal so stehen lassen. Es gibt eine zweite Situation. In Matthäus 26, Vers 33 und dann nochmal ab Vers 69. Ganz schwierig für den Petrus. Es ist der Tag, an dem Jesus mit seinen Jüngern das Abendessen vorbereitet. Sie feiern das Abendmahl und während dieses gemütlichen Beisammenseins bereitet er sie darauf vor, dass für sie die härteste Zeit ihres Lebens bevorsteht. Und er sagt ihnen, sie werden alle Angst haben, sie werden alle weglaufen. Sie werden nicht verstehen, was gleich passiert und alle werden sie Jesus allein lassen. Alle von wegen. Der Petrus springt auf. Wenn alle weglaufen, ich nicht. Ich stehe zu dir. Aber Jesus muss ihm sagen, dass es genauso kommen wird. Jesus kennt auch den vorlauten Petrus ganz genau. Und dann später in der Nacht wird Jesus tatsächlich gefangen genommen, verhört, gefoltert, weggeschleppt. Und der Petrus schleicht hinterher, wird erkannt, verleugnet schließlich Jesus aufs Schärfste, schwört ihn nicht zu kennen, flucht sogar. Und am Ende merkt er, dass er seinen besten Freund verraten hat. Er geht als gebrochener Mann von dort weg. Sein Ego hat einen gewaltigen Knacks bekommen. Und er muss sich eingestehen, Jesus hatte ihn richtig eingeschätzt. Und er selbst lag falsch. Er hat sich knallhart überschätzt. Nun ist es doch ziemlich unangenehm, wenn wir uns ständig selbst über- oder unterschätzen. Mit unserer Wahrnehmung von uns selbst bestimmen wir schließlich, wie wir handeln, wie wir reagieren, wie wir in Situationen agieren. Wir regeln, was wir tun und lassen. Und da kann Fehleinschätzung zu ganz fatalen Folgen führen. Ich erinnere mich an meinen Sportlehrer, ein drahtiger Typ, ich war immer beeindruckt von ihm. Das war ein Turner, der konnte auf den Händen laufen, alles Mögliche. Toller Kerl. Wir hatten so einen Kletterkurs und ab und zu in der Freizeit sind wir mit ihm sogar noch in den Bergen klettern gegangen, in so einem Steinbruch. Und damit wir Jungs da nicht irgendwie Gefahr laufen abzuschmieren, ist er vorne weggeklettert, hat das Seil sich eingeklinkt und ist da hochgeklettert. Er dachte, er kann's. Bis zu einem gewissen Punkt, da ist er abgerutscht und gefallen, so 6 Meter runter auf dem Granit und hat sich böse die Knochen gebrochen und war für einige Monate außer Gefecht. Hat sich überschätzt und es tut weh, physisch. Aber das Gleiche kann geistig passieren. Wir haben gehört, einige lernen gerade für Prüfungen, es ist Abi-Zeit. Und wenn ich weiß, nächste Woche, Mittwoch, da habe ich Abi-Prüfung. Und denke, ja Mensch, so schlimm ist es nicht. Mathe konnte ich schon immer. Läuft doch alles nach genauen Regeln. Heute ist Wochenende, heute ist Party und morgen ist Geburtstag und übermorgen ist Fußball. Und dann ist Dienstag, ein Tag lernen muss reichen. Mittwoch schreibe ich dann Abi. Und dann sitze ich da und merke, der eine Tag fürs Abi, der reicht dann doch nicht. Und das tut weh. Das kann uns sozial passieren, wenn wir uns überschätzen und denken, alle mögen uns, so wie ich vorhin, ja, nur weil ihr die Hände gehoben habt und mir Papier aufheben wollt. Und das ist furchtbar, wenn wir das merken und zu spät merken. Es wäre schon gut, wenn wir einigermaßen realistisch auf uns schauen könnten, einen Blick auf uns hätten, der stimmt. Das könnte uns helfen, weniger auf die Nase zu fallen. Nun sagt diese Studie, die ich am Anfang damit euch mal so ein bisschen nachgestellt habe, dass andere uns manchmal besser einschätzen können als wir selbst. Und ich frage mich, ob es dann doch nicht stimmt, dass jeder sich selbst am besten kennt. Ich glaube aber, dass diese Studie dem gar nicht widerspricht. Ich vermute, der Grund, warum andere uns manchmal besser verstehen und einschätzen können, ist, weil es uns gelingt, von außen besser auch die Umstände mit zu berücksichtigen. Wir sind ja manchmal so drauf, dass wir ein Ziel vor Augen haben, geradeaus laufen und das rechts und links gar nicht mehr mitkriegen und geschweige denn das, was hinter uns passiert. Dann haben wir so die Leute, die erfolgreich sind im Leben und wir merken manchmal, das sind unangenehme Typen, weil die gehen mit dem Ellbogen durch und rechts und links bleiben dann die Kollateralschäden zurück. Aber wenn man von außen guckt, dann bemerkt man das. Es ist wie so eine zusätzliche Kamerasperspektive, wenn wir die Rückmeldung der Freunde, der Menschen um uns herum mit in unsere Bewertungen einbeziehen können. Und so habe ich 2 Schlussfolgerungen für mich gezogen aus dieser Beobachtung. Einmal, ohne diesen Blick von außen verpassen wir einfach viele Infos aus unserem Umfeld, auch wie wir wirken, die eigentlich für uns wichtig wären. Und zum Zweiten, der Blick von außen erleichtert es uns auch, Situationen ganzheitlich und genauer einzuschätzen. Eben nicht nur ich und mein Ziel, sondern da ist auch noch die Umgebung, da ist das, wie ich wirke. In manchen Persönlichkeitstests ist ja sogar so, dass es dann zusätzliche Fragebögen gibt, die Freunde ausfüllen oder Verwandte. Und die liefern dann diesen Blick von außen, der das abgleicht mit der eigenen Wahrnehmung. Auf jeden Fall hilft es uns, unsere Lebenssituation gut einzuschätzen und damit auch ein gutes und erfolgreiches Leben zu führen, wenn wir Leute haben, die uns ehrlich sagen, was sie über uns denken. Und die das wohlwollend machen, ohne mir eins auswischen zu wollen, ohne mich bloßstellen zu wollen. Einfach Menschen, die eng mit mir in Kontakt sind, mit denen ich auch tiefgründig über mein Leben nachdenken kann, denen ich vertraue. Und die auch mal nachfragen, wenn sie was nicht verstehen bei mir, wenn ich seltsam rüberkomme. Freunde, die mir sagen, was sie an mir schätzen, und die mir auch sagen, wo sie Bedenken haben. Wir brauchen solche Freunde. Ich glaube, dass auch Gemeinde ein Ort sein kann, wo man auf solche Menschen trifft. Auf Leute, die ehrlich miteinander umgehen und füreinander da sind. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der greift diesen Gedanken auf in Kapitel 10, Vers 25. Da sagt er, ermutigt euch gegenseitig, baut euch auf, ermutigt euch zur Liebe, aber ermahnt euch auch. Er macht da genau diesen Gedanken deutlich. Wir brauchen einander und wir brauchen Gemeinde und darum steht da auch, verlasst nicht unsere Versammlungen. Bleibt zusammen. Fakt ist, wir brauchen die klare Sicht auf uns selbst. Und dafür brauchen wir alle Infos, am besten in Echtzeit. Die Infos unserer Umgebung. Und dann ist es leichter möglich, uns positiv weiterzuentwickeln. Ich finde, dass da die Bibel und auch der Glaube und die Gemeinschaft eine riesige Chance bietet. So diese zusätzliche Kameraperspektive, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Weiß nicht, hier gibt es ja auch einige Fußballfans und manchmal weiß man nicht so genau, war das jetzt ein Tor oder nicht. Der Ball ist so gerade auf der Linie oder vielleicht doch noch nicht. Man kann es nicht genau sehen und dann kommt die Kamera von der Seite und dann sieht man ganz genau, was Sache ist. Gott schenkt uns so eine zusätzliche Kameraperspektive, seine Sicht auf uns Menschen, auf uns persönlich. Und die Bibel sagt über uns, und das, ich möchte mal ein paar so Eckdaten da hier durchgehen. Die Bibel sagt, und das ist die Sicht Gottes, wer sagt, dass er keine Veränderung nötig hat, der lügt sich selbst die Taschen voll und macht Gott zum Lügner. Im 1. Johannes 1, Vers 8 steht das. Denn jeder von uns hat ein Beziehungsproblem, mindestens mit Gott, aber wahrscheinlich viel, viel mehr. Und darum sagt die Bibel, wir alle sind Sünder und leben in der Finsternis. Aber für den Fall, dass wir aufhören, uns und anderen etwas vorzumachen, gibt es genau in diesen Versen auch ein Versprechen. Ein Versprechen Gottes, der da sagt, ich vergebe euch eure Schuld und Sünde und reinige euch von allem Bösen, wenn ihr einfach nur ehrlich seid. Das mache ich, garantiert. Er möchte uns helfen, uns reinigen, im Reinen zu sein mit ihm, mit uns selbst, mit anderen. Und darum zeigt er uns, wo wir wirklich stehen und was das bedeutet. Die Erde ist schließlich seine Schöpfung und Gott selbst ist kreativ und er hat alle Schönheit da hineingebaut. Und wir Menschen, obwohl Sünder, sind doch seine Kinder, die er liebt. Und dann stelle ich mir das so vor, ich bin bei Gott zu Besuch in seinem Wohnzimmer und bin da reingetrampelt mit meinen schmutzigen Schuhen und habe die Spur hinterlassen. Und es sieht aus wie im Schweinestall. Aber Jesus hat kein Problem damit. Gott hat kein Problem damit, dass ich auch Dreck an den Schuhen habe oder am Stecken, wenn ich bei ihm hereinschneie, wenn ich mich an ihn wende. Er wischt gern hinter mir auf. Er möchte nur, dass ich auch zugebe, ja, meine Schuhe sind dreckig. Und dass ich mir von ihm auch helfen lasse. Das ist eine Perspektive, die die Bibel mir schenkt. Ich muss mit meinem Schmutz, mit den Lasten, die ich mit mir rumtrage, mit dem, was ich angesammelt habe auf meinem Weg und was an mir haftet, nicht alleine klarkommen. Wir mögen diese Sicht nicht, dass wir Dreck am Stecken haben. Menschen haben heute richtig Schwierigkeiten damit. Schließlich haben wir alle gute Vorsätze und sind feine Kerle und geben uns Mühe. Und vielleicht könnten wir sogar mit voller Überzeugung, so wie der Petrus, sagen, so sind wir nicht, Jesus. Die anderen vielleicht, aber ich nicht. Dann erinnere ich an der Stelle nur einfach nochmal an die wahrscheinliche Selbstüberschätzung. Und dann gibt es noch andere Perspektiven der Bibel. Jesus versucht dem Petrus auf dem stürmischen See klarzumachen, was alles möglich ist. Er sagt ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Er sagt ihm, du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Wind und Wellen können dir nichts anhaben. Ich bin stärker als alle widrigen Umstände. Und weil wir zusammen sind, kannst du auf dem Wasser gehen. Ach ja, wirklich auf dem Wasser gehen? Das ist doch Quatsch. Das geht nicht, sagen wir, denken wir. Und Jesus sagt, es geht. Und er tut, wovon er spricht. Was wäre in unserem Leben wohl alles möglich, wenn wir uns mal mit Gottes Augen sehen würden? Die Bibel ist voll von positiven, gewaltigen Aussagen über uns Menschen. Wir sind Kinder Gottes. Matthäus 5, Vers 9 und viele andere Stellen. Wir sind Mitbürger in seinem Reich. Wir sind Mitbewohner. Epheser 2, Vers 19. Wir sind seine Freunde. Johannes 15. Wir sind seine geliebten Kinder. Epheser 5. Wir stecken voller Gaben, voller Fähigkeiten, voller Möglichkeiten, Entwicklungspotenzial. 1. Korinther 12. Wir sind seine Botschafter. 2. Korinther 5. Wir haben von ihm eine Aufgabe bekommen. Er traut uns was zu. Man schickt doch keine Trottel als Botschafter los, oder? So sieht Gott uns. Nun sind wir alle unterschiedlich ansprechbar auf Lob, aber jeder wird es klasse finden, wenn andere bemerken, dass er etwas gut hinbekommen hat oder dass die Leute einfach Spaß haben, wenn sie mit ihm zusammen sind, dass sie gern mit ihm zusammen sind. Wir brauchen solche Empfindungen, wir brauchen so etwas, das tut uns gut, das motiviert. Dann heben wir die Schultern und recken den Kopf ganz automatisch. Gott und der Glaube wollen das Gleiche für uns tun. Gott ist gern mit uns zusammen. Er spricht uns Kompetenz zu. Er hält große Stücke auf uns. Er sehnt sich nach uns. Ich weiß, dass uns diese Perspektive nicht immer leicht fällt. Da sind die Zweifel in uns. Gott? Ja, wo denn? Und wie denn? In meinem Leben? Und da sind die Zweifel an uns. Bekomme ich das hin? Wer bin ich denn schon? Und besonders dann, wenn es mal nicht so gut läuft, dann fragt sich ja manch einer, was das mit dem Glauben eigentlich soll. Nun war der Ausgangspunkt für mich heute die Erkenntnis, dass wir mit unserer Einschätzung bei uns selbst häufig daneben liegen. Und darum möchte ich diese biblische Sicht, die Sicht, die Gott auf mich hat, ganz bewusst mit bedenken. Ich möchte sie zulassen in meinem Leben. Ich möchte versuchen, sie nachzuvollziehen und ich möchte versuchen, sie zu trainieren. Und ich bin mir sicher, dass das ganz positive Auswirkungen darauf hat, wie mein Leben verlaufen wird. Ich wünsche uns, dass wir merken, wie Gott uns sieht, dass wir das erleben und dass wir das annehmen, verinnerlichen. Und unserer Sicht auf die Dinge gegenüberstellen und Gottes Sicht mit dem, was wir so wahrnehmen, abgleichen. Möge Gott wirken durch seinen Geist in unserem Leben und bei uns bleiben. Amen.